ladies, the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 632, Bubbly Bash. Hallo und herzlich willkommen zu Rats Folge 632. Mein Name ist Dennis. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, denn am kommenden Wochenende ist Pay-Per-View-Zeit. Die WWE veranstaltet WrestleMania Backlash, als auch in 2 Wochen ist es schon soweit, dann veranstalten unsere Freunde von AEW Double or Nothing. Und auch wir sagen heute Double or Nothing, denn sollte der Nico nicht am Wandsbeker Markt stehen, dann würde mich das sehr wundern. Hallo nach Wandsbek, hallo Nico.
Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Rats-Universum, es ist mal wieder soweit. Ich habe gerade die Adler-Apotheke verlassen und stehe nun auf dem Wandsbeker Marktplatz, checke mein Handy. Kleinen Moment bitte. Negativ, ja, Corona-Test gerade negativ mal wieder. Das Stäbchen so weit wie noch nie. Ja. In meinem Rüssel verschwunden.
Die Apotheken,
hat Spaß gemacht.
Die Apotheken übertreiben auch, ne? Ich war ja einmal
die
bisher.
Gehen auf Nummer sicher.
Ja, ich war einmal bisher in der Apotheke, also für Corona-Test, als ich mit Reinhold vor ein paar Wochen in Mainz war. Und also, der Typ auch komplett, als wäre er gerade, also wäre damals auch in Tschernobyl dabei gewesen, ne? In so einem kompletten Anzug, wo du denkst so, wow, was hat der heute noch vor? Oder kleidet er sich auch in seiner Freizeit so? Und dann wirklich das Ding. Und dann schiebt er es nicht nur unangenehm, hab ich schon mal erzählt, ne? Unangenehm weit rein und dann hält er es da noch 20 Sekunden. Mhm. Ich habe aber mittlerweile auch durch die Corona-Tests gemerkt, ich habe ein Lieblingsnasenloch. Nico, hast du auch ein Lieblingsnasenloch?
Es ist das Rechte.
Ja, meinst du auch?
Rechte. Auf meinst jeden auch. Fall ist es das Rechte.
Ich hab nämlich
also links, da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, ne?
Ob links komme ich auch gar nicht.
Pulver,
links komme ich auch gar nicht. Links komme ich auch gar nicht so weit rein. Ich glaube, da steckt noch irgendwas drin. Eine Erdnuss oder sowas. Habe ich mal die Geschichte erzählt? Meine Schwester hat sich mal, als sie klein war, eine Erdnuss in die Nase gesteckt.
Ja,
und dann,
ja, ja.
Und dann mussten meine Eltern mit ihr zum Arzt. Ist wieder alles gut. Die Erdnuss konnte drin bleiben. Was wollte ich sagen? Corona-Test. Ich gehe ja deswegen immer nur noch zum Spielbudenplatz der Reeperbahn, also quasi gegenüber, wo früher der Kloschar war. Denn da konnte man lange Zeit einfach einen Spucktest machen. Also nicht die Leute anspucken, sondern in so einen kleinen Becher spucken. Das gibt's jetzt leider nicht mehr. Aber dafür kannst du dir jetzt das Ding selber in die Nase stecken. Das ist wie so eine kleine Flaschenbürste. Kommen wir ja nachher auch noch zu. So eine kleine Flaschenbürste schiebst du dir so rein und kannst, also du musst dieser Flaschenbürstenaufsatz ist vielleicht so 2 Zentimeter lang und der muss halt in der Nase sein. Also super entspannt, weil ich bin's mit der Nase, bin ich wirklich leid. Also wenn ich irgendwas an Corona hasse, ist, dass ich nirgendwo einen saufen gehen kann, gescheit, also in der Bar oder in einem Biergarten und dieses mit der Nase. Da muss man sich auf jeden Fall für die nächste Pandemie, also wenn wieder jemand auf die Idee kommt, er möchte gerne eine rohe Fledermaus essen, dann soll man bis dahin sich aber was anderes überlegt haben, wie man darauf getestet werden kann.
Es gibt natürlich auch die Koksnasen unter euch, die kennen das Problem, wenn das Zeug irgendwie wirklich mies gestreckt ist, dann geht man natürlich mit dem kleinen Finger auch ganz, ganz weit rein und versucht da die Reste rauszupörkeln. Das kennt ihr alle. Ne? Also von daher, für die ist es nicht so schlimm, aber für mich ist es immer wieder eine kleine Überwindung, aber Blut abnehmen ist schlimmer, würde ich fast sagen. Ich hasse Blut abnehmen.
Blut abnehmen hasse ich auch.
Weil wir einfach wahnsinnig weich sind. Wir tun immer so hart, aber ne, wenn man uns an die Wäsche will, ja, dann...
Ja, Blut abnehmen, also auch mit diesen Spritzen, auch da würde ich doch mal sagen an die Wissenschaft, lasst euch doch auch da mal was anderes einfallen. Also mit so einem spitzen Gegenstand in die Haut oder in die Vene auch reinstechen, das ist doch nichts. Macht es doch lieber wie unsere Freunde bei AEW. Auch da kommen wir nachher noch zu. Man kann auch bluten ohne Nadel. Nico, wir haben einiges zu besprechen, unter anderem SmackDown, Monday Night Raw, den anstehenden WrestleMania Backlash Pay-Per-View. Schon gesagt, am kommenden Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag steht der an und lass uns doch damit mal anfangen. Erinnere mich nachher mal dran, falls ich das vergessen sollte, ich habe auch weitergeguckt bei diesen A&E Dokumentationen. Können wir auch recht machen? Die erste war ja Stone Cold Steve Austin. Die zweite war Roddy Piper. Die dritte war Macho Man Randy Savage. Auch die habe ich geguckt. Kann ich bis dahin soweit alle empfehlen. Die Macho Man war ein bisschen komisch. Da hat man auch so seine WWE-Titelgewinn hat man ein bisschen rausgelassen. Also Roddy Piper und Hulk Hogan waren wirklich sehr gut. Die Macho Man Randy Savage Sache war auf jeden Fall gut. Was ich nicht gesehen habe, aber das wirst du dir wahrscheinlich anschauen, denn am vergangenen Sonntag, da lief die große Biografie über, ja, wahrscheinlich einen deiner besten Freunde, der Booker T, King Booker.
Das ist toll, ne? Booker T ist einfach, es ist ein Original. Booker T, King Booker, toller Mann, ja. Er hat viel Tolles, hat er auch gemacht, ne? Habe ich gerade, glaube ich, auch schon erwähnt, dass er ein toller Mann ist. Ich habe es noch nicht gesehen, werde es definitiv nachholen, vielleicht sogar heute Abend. Vielleicht sogar heute Abend.
Ja. Ich werde es auf. Hast du die anderen geguckt?
Nein, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.
Dann
aber ich habe deinen Tipp natürlich. Es ist notiert, ne? Stone Cold Steve Austin und Roddy Piper werde ich auf jeden Fall schauen. Das ist klar.
Ja, die sind auf jeden Fall sehr empfehlenswert. In dieser Woche kommt, wenn ich mich nicht irre, Shawn Michaels dran. Also auch das werde ich auf jeden Fall gucken. Der Held meiner Kindheit und werden nächste Woche davon berichten. Damit gucken wir mal auf Friday Night Smackdown. Es war seit ewig langer Zeit, wahrscheinlich seit Jahren, die erste Smackdown-Sendung, die ich mir tatsächlich komplett angeschaut habe. Das hat damit zu tun, dass mein kleiner, in Anführungszeichen, Bruder da war und ob einfach mal die Sendung dann angeschmissen. Er war ja auch schon, ich glaube, irgendwie im Alter zwischen 6 und 14 wahrscheinlich irgendwie bei 3-4 WrestleManias mit. Also er kennt sich so ein bisschen aus, verfolgt das jetzt aber dann auch nicht mehr wöchentlich, sondern schaut immer mal so rein und hat immer mal so ein bisschen so groben Überblick und dann sagt er, was ist eigentlich bei der WWE aktuell los? Hab ja den Royal Rumble gesehen und sowas. Na, pass auf, Alexander, kein Problem, wir schmeißen mal SmackDown an und relativ schnell gewünscht, dass die Sendung dann auch irgendwann vorbeigeht. Aber es war ja in dem Sinne eine Special-Sendung. Es war nämlich eine Throwback-Sendung. Ich glaube, die Älteren, wenn es noch erinnern, es gab auch, glaube ich, mal Retro Raw. Da hat man dann aber wirklich das volle Programm ausgepackt. Ne? Da waren dann die Ringummantlung, die Ringabsperrung, die war dann oldschool. Ne? Das war dann nicht dieses schwarz verkleidete, sondern es waren diese Gitter einfach. Die Kommentatoren hatten diese alten Monitore und so weiter. Hier bei SmackDown.
Hat so viel Aufwand wahrscheinlich. Ne? Was, also fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Das war echt ein Letdown. Ne? Ich meine, die Kommentatoren waren leicht verkleidet, ja, aber
Hatten halt eine alte Jacke an, aber
ja, also das war's, ne? Und zwar ein paar alte Grafiken wurden eingespielt, ein paar Momente aus der SmackDown-Historie wurden eingespielt. Das ist natürlich immer ganz, ganz schön. Man kennt es mittlerweile in- und auswendig. Trotzdem erfreut man sich oftmals daran. Aber da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, finde ich.
Wen man natürlich auch rausgeholt hat aus seiner Kiste, das war Triple T, Tag Team Teddy. Der war da und er hat dann tatsächlich auch so, wie so ein alter Zirkuslöwe, ne, der seit 20 Jahren da im Zirkus die gleichen Tricks zeigen muss. Ähnlich ist es auch bei Teddy Long, denn auch der musste wieder seine Klassiker raushauen. You go one on one with the Undertaker. Ja, das war damals lustig, als er die ersten 18 Mal das parodiert hat, jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr so. Also, das war tatsächlich alles, ne? Alte Grafiken, die Kommentatoren hatten eine alte Jacke an und Teddy Long und dann hört es aber auch tatsächlich schon fast auf. Das kam mir so ein bisschen vor, als hätten die mittags um 12 den Anruf gekriegt und es hieß dann so, pass auf, aber um 15 Uhr müsst ihr eine Retro-Show machen und dann so, oh fuck, was haben wir hier noch in der Garderobe? Das, also hätte man so viel mehr draus machen können, aber vielleicht hebt man sich das dann auf, tatsächlich, wenn dann auch nochmal Fans wieder natürlich in der Halle sind, stell dir mal vor, die Fans kommen auch alle mit ihren 80er-Jahre-Klamotten und ihren ausgewaschenen Stone-Cold-Klamotten und was weiß ich alles. Also das stelle ich mir schon mal, wenn man das ein bisschen ankündigt, so mit 3-4 Wochen Vorlauf, dass die Leute auch mal nochmal auf dem Dachboden gucken können und so. Das fände ich, glaube ich, richtig geil, wenn eben auch die Fans dann mitmachen und dann muss
auch Hulk Hogan-Kranz, Perückenkranz auspacken.
Und da musst du auch das Mikrofon wieder oben von der Hallendecke kommen lassen und sowas. Also, ich hätte Bock drauf, aber
die Faust auch nicht da. Die war als 3D-Objekt taucht sie auf. Ne? Das hat auch nicht jedem gefallen.
Das Erste, was mein Bruder sagte, weil die ist mit diesen 3D-Dingern, das sieht ja auch immer furchtbar aus. Ich sage, Alexander, sehr gut, sehr gut. Das hast du richtig erkannt. Es gab diverse Matches, unter anderem ein Match zwischen Cesaro und Seth Rollins. Die Stipulation war, bei einem Sieg erhält Cesaro ein WWE Universal Titelmatch bei WrestleMania Backlash und was soll ich sagen, er gewann das Match, aber nicht ohne Eingriffe, denn im Opening-Segment, da kehrte ja einer der beiden verlorenen Uso-Brüder zurück. Es war nicht Jeff Uso, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber es war der verlorene Jimmy Uso.
Jimmy Uso wieder da, ne? Und man weiß auch gar nicht genau, wie steht er jetzt zu Roman Reigns. Ne? Also hier hat es sich so im Laufe dieser Sendung so ein bisschen angedeutet, dass er mit ihm nicht übereinkommt, dass er nicht mit ihm übereinstimmt, dass er lieber wieder mit seinem Bruder ein Tag-Team, das Tag-Team aufleben lassen möchte.
Ich habe auch diese ganze, was man dann später zeigte, diese ganze Sache in diesem Hell in a Cell-Match und sowas, hatte ich auch schon komplett verdrängt.
Na, daran konnte ich mich noch erinnern.
Also als ich es dann gezeigt haben, ist es mir wieder eingefallen. Aber bei seinem Return habe ich das nicht so auf dem Schirm gehabt. Das zeigt auch mal wieder, wie toll dieses Storytelling der WWE ist. Also Cesaro konnte sich durchsetzen, weil draußen die Usos dann natürlich auch zugegen waren und dann mehr oder weniger dafür gesorgt haben, dass Seth Rollins hier abgelenkt war, denn der wollte keine Hilfe haben. Von den Usos gab es hier eine kleine Auseinandersetzung, Cesaro Neutralizer, und das war der Sieg. Das heißt, Nico, es wird tatsächlich Cesaros erstes Pay-Per-View Singles-Titelmatch und dann auch gleich, ich denke mal, na gut, Main-Event könnte schwierig sein, da werden wir wahrscheinlich das Raw-Match sehen, aber das erste Titelmatch bei einem Pay-Per-View.
Ja, und er hat sich total verdient, ne? Das haben wir immer gesagt. Er hat ein hervorragendes Match gegen Seth Rollins bei WrestleMania abgeliefert, kam auch verdammt gut an. Ich habe hätte es erwartet in den letzten Jahren, ne, dass man Cesaro nochmal einen Push schenkt. Dass er den Titel nicht holen wird, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, aber ich hoffe, dass er ein mehr als solides Match abliefern wird, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Wahrscheinlich wird am Ende wieder Chaos herrschen, Usos mischen sich ein, whatever, man wird ihn hoffentlich nicht ganz clean verlieren lassen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, er hat es sich verdient.
Ja, wäre cool, wenn die beiden tatsächlich irgendwie 15, würde ich mal sagen, mindestens, vielleicht sogar 20 Minuten kriegen würden. Ja. Ich glaube, dann kann Cesaro hier wirklich, wirklich glänzen. Und das, was wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, ne, was sonst immer zu unserer Ungunsten war, dass man hier so ein R-Truth gepusht hat, so ein JBL auf einmal nach WrestleMania, so out of nowhere, so ein Mid-Kader oder sogar Under-Kader dann hier in den Main-Event gepusht hat. Hier ist natürlich jetzt nicht anders, muss man sagen. Also es sieht jetzt nicht danach aus, als hätte man hier einen wirklich sehr, sehr langfristigen Plan mit Cesaro gehabt. Der ist da auch so ein bisschen rumgedümpelt. Ne? Das wäre natürlich jetzt alles viel, viel cooler noch, wenn er ihm auch so eine richtig schöne Winning-Streak oder ähnliches gegeben hätte. Aber jetzt ist er mal der R-Truth oder der JBL. Mal gucken, was er draus macht. Ob er sich dann, ob er das jetzt, du hast schon richtig gesagt, er wird den Titel nicht gewinnen, aber ob er das vielleicht nutzen kann durch eben auch eine gute Leistung. Und das trauen wir ihm ja definitiv zu, sich hier im Main-Event oder zumindest in der Upper-Mid-Card dann eben auch zu etablieren.
Ja, ich drück die Daumen, Cesaro, guter Mann. Vielleicht gewinnt er ja doch den Titel, ne? Wollen wir mal. Wir müssen ja auch tippen am Wochenende. Wir dürfen ihn natürlich noch nicht verraten. Also ich sage, er holt den Titel.
Zweites Match des Abends, Carmella gegen Ruby Riott. Das muss man sich nun wirklich auch nicht angucken. Bayley und unsere gute Freundin Bianca Belair, die werden es beim Pay-Per-View miteinander zu tun haben. Und das ist tatsächlich ein Match, auf das ich mich auch freue.
Ja. Yeah. Absolut, dass es Bianca Belair drauf hat. Das hat sie bewiesen, nicht nur bei ihrem Match gegen Sasha Banks, welches großartig war bei WrestleMania, sondern auch zuvor hat sie schon sehr gut abgeliefert. Bayley ist natürlich auch immer eine sichere Bank. Meinst du, dass eine Sasha Banks beim Pay-Per-View auftauchen wird, dass sie sich das Match eventuell anschauen wird oder vielleicht sogar eingreifen wird?
Würde ich nicht ausschließen. Man muss ja jetzt auch ein bisschen was aufbauen über den Sommer. Es gehen ja jetzt bald die NBA Playoffs los. Und dann, so Gott will, im Sommer sind ja die Olympischen Spiele. Das wäre dann auch wieder 4 Wochen, auch eine relativ große Konkurrenz für die WWE. Wobei ich muss wegen der Zeitverschiebung gucken. Ah ja, klar, Japan ist ja vor. Oh nee, dann wäre abends, wenn keine Olympischen Spiele mehr, aber vielleicht würden sie dann wieder hochzeigen oder was. Also die WWE tatsächlich dieses Mal im Vergleich zu den sonstigen Jahren relativ großes Sommerprogramm dann auch eben, sollten die Olympischen Spiele in Japan stattfinden. Aber schauen wir mal, dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man hier, es ist ja eins der wenigen Matches, was kein Triple Threat ist auf der Card, dass man hier vielleicht tatsächlich Sasha Banks irgendwie dann in der weitergehenden Fehde noch ein bisschen involviert. Auch beim Pay-Per-View, wenn wir sehen, die Mysterios gegen die Dirty Dogs und ja, wir haben hier ein Singles-Match gesehen, Dominik Mysterio gegen Dolph Ziggler, und das konnte er tatsächlich gewinnen, 2 Minuten 20 nach einem Small Package. Und Nico, das muss man vielleicht auch in seinen Tipp mit eingehen lassen, die Mysterios könnten das erste Vater-Sohn-Duo der WWE-Geschichte sein, das die Tag-Team-Titel holt.
Ja, das wäre mal was. Es ist sehr schade, dass in den letzten Monaten nicht allzu viel um die Mysterios passierte, ne? Diese ganze Storyline, diese ellenlange Storyline mit Seth Rollins damals, mit Buddy Murphy und
das war echt eine gute Storyline, ja.
Der Schwester von Dominic Mysterio, das hat man halt leider einfach fallen lassen, ne? Also sie waren auch bei der Maincard von WrestleMania ja auch nicht dabei, ne? Man hat ja da dieses Tag Team Match oder Fatal Four Way Tag Team Match in die SmackDown Sendung damals vorgezogen. Jetzt die Chance auf die Tag Team Titel und ich könnte mir echt vorstellen, dass sie den Sieg nach Hause holen.
Ja. Warten wir mal ab, was da noch passiert. Also die ganze Sache mit Nia Jax, Shayna Baszler und Reginald und sowas alles. Also ich kann es tatsächlich nicht mehr sehen. Wir hatten Tamina, die sich gegen Reginald nach DQ durchsetzen konnte. Also diese ganze Storyline ist einfach nur ganz, ganz großer Mist. Besser sah es dann aus beim Tag-Team. Ten-Man-Tag-Team-Match, so rum, denn da war auch unser guter Freund Teddy Long wieder ein bisschen verwirrt war er, ne? King Booker hat er hier unter anderem angekündigt und vieles mehr. Letztendlich bestanden diese 10 Männer, also 5 auf jeder Seite, aus Apollo Crews, Sami Zayn, King Corbin und der Alpha Academy, also Otis und Chad Gable.
Sind die Heel oder warum waren die da im Team? Das hat mich irgendwie verwundert.
Ja, Otis ist ja schon lange Heel.
Alpha Academy Heel, okay.
Hat es zu tun mit Kevin Owens, Big E, Shinsuke Nakamura und den Street Profits. Knappe 11 Minuten hat das Match bekommen und hier hat man natürlich dann einfach ganz viele Storylines zusammengeworfen. Unter anderem ja hier so diese Vierer-Kombo, sag ich mal, wo es um den Intercontinental-Titel geht. Ne? Apollo Crews, Kevin Owens und Big E als eben auch Sami Zayn. Und Sami Zayn, der hatte auch Backstage gesagt, ne, hat er sich sehr gefreut, dass Teddy Long da ist, hat er gesagt, Mensch, endlich mal jemand Außenstehendes, also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich bring demnächst eine Dokumentation raus über die große Conspiracy, die hier gegen mich läuft. Ich glaube, Teddy Long wusste gar nicht genau, was da los ist. Ich weiß auch nicht, ob Teddy Long schon mal von YouTube oder ähnlichem gehört hat, aber naja.
Was hat King Corbin in diesem Match zu suchen gehabt? Der war ja auch lange Zeit nicht zu sehen.
Ich glaube, der war halt da und dann stand da hinten am Catering und dann haben sie gesagt, da kommt der Kilo auch mit raus, bevor du uns hier alles wegfrisst, mach mal was. Main-Event-Zeit, Nico, da ging es dann tatsächlich darum, auf welcher Seite denn Jimmy Uso jetzt steht.
Ja, und man weiß es immer noch nicht so recht, ne? Also er hat versucht, Jay Uso abzuhalten, als sein Cesaro Roman Reigns attackieren wollte. Das hat nicht ganz funktioniert. Am Ende war es Cesaro, der hier ja nahezu die gesamte Roman Reigns-Regentschaft mit einem Neutralizer abfertigte. Es ist noch ein bisschen spannend und auch da, die beiden Usos werden definitiv bei diesem Roman Reigns Match auftauchen, ringside sein, sich einmischen, sich abhalten, sich einzumischen, whatever. Ich kann es ja noch nicht sagen, ob sich Jimmy Uso ebenfalls voll und ganz Roman Reigns anschließen wird.
Ich bin auf jeden Fall gar nicht mal so gespannt. Aber warten wir mal ab, auch da muss man natürlich ein bisschen was aufbauen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Roman Reigns den Titel zeitnah verliert, ist wahrscheinlich ja eher gering, aber da muss man dafür sorgen, auch neuer Herausforderer, ne? Wer ist da wirklich bei SmackDown noch übrig, ne? Möchte man wirklich schon wieder Seth Rollins und Roman Reigns machen? Das hat man ja auch eigentlich zur Genüge gesehen. Mal gucken, in welche Richtung das geht.
Könnte sich natürlich auch einmischen, ne? Weil er Cesaro den Erfolg nicht gönnt, ne? Auch das ist eine Möglichkeit.
Auch da natürlich eine Möglichkeit, dass man diese Fehde dann einfach noch weiterzieht, ne? Der nächste Pay-Per-View ist, ich glaube, Money in the Bank. Und dementsprechend, vielleicht machen sie auch Extreme Rules, ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell feststeht, und dass man die Story einfach nochmal zieht und dann vielleicht ein Triple Threat macht oder was auch immer man sich da dann noch einfallen lässt. Cesaro sonst für mich vielleicht auch so ein Kandidat tatsächlich mal auf den Money in the Bank Koffer, ne?
Mhm. Ja, würde auch irgendwie Sinn machen, ne? Also er verliert gegen Reigns, vielleicht unfair, und sichert sich aber dann den Money in the Bank Koffer und lauert dann einige Monate, bis er dann vielleicht sogar den Titel holt. Man weiß es nicht.
Ja, vielleicht auch, also gegen einen Roman Reigns vielleicht nicht, aber dann vielleicht auch gegen einen Bobby Lashley oder wer auch immer dann bei Raw Champion ist, eincasht oder sowas. Ne? Mal gucken. Hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, wenn jetzt dann irgendwann wieder Fans zurückkommen, wie sie unser guten Freund Cesaro akzeptieren. Der war ja schon mal sehr, sehr over, ne? Mit seiner Cesaro-Section und so weiter. Da legt Vince McMahon ja immer den primären Wert auch drauf, ne? Wie ist jemand beim Publikum over? Warten wir mal ab und schauen auf Monday Night Raw. Das war eine klassische Sendung und so viel los war da jetzt nun wirklich nicht. Ne? Es ging los mit einem Six-Man-Tag-Team-Match. Also wer da nicht schon direkt wieder abschalten möchte. Asuka, Mandy Rose und Dana Brooke hatten es mit Shayna Baszler, Nia Jax und Charlotte Flair zu tun. Also wir werden schon sehen, die Pay-Per-View Matches, die wir haben am kommenden Wochenende, die traten hier mehr oder weniger alle gegeneinander an. Entweder Multiman-Matches oder sogar Singles-Matches. Da kommen wir gleich noch zu. Alexa Bliss tauchte während des Matches auf mit ihrer Puppe Lily. Und
wen hat sie sich denn ausgewählt? Was meinst du?
Ich habe ein bisschen so, ich habe was von Shayna Baszler gelesen.
Oh, auch tolle Idee.
Mhm. Cool. Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall eine Storyline. Schnallt euch an.
Asuka gegen Rhea Ripley hat man ja auch schon abgefeiert während der Raw-Sendung. Mhm. Irgendwann im späteren Verlauf des Abends habe ich es auch gar nicht verstanden, warum es dazu kam. Schade, dass man das alles so vorwegnimmt. Ne?
Okay, Bro. Letzte Woche wurden ja Bro Martin geworfen und dementsprechend gab er das nochmal das Thema und Matt Riddle unterhielt sich hier mit den New Day, flachsten ein bisschen rum und dann kam Randy Orton dazu und sagte, ja, ich bin eigentlich gar nicht so der Spaßvogel. Ich beende Karrieren, ich liebe es, gegen Köpfe zu treten und ich mag es auch mal ein bisschen was abzufackeln. Also und man sah nur, Matt Riddle war die ganze Zeit am Grinsen und ich war nur so am Blinken. Ich denke so, oh, haben sie das tatsächlich live aufgenommen oder musste Randy Orton nicht irgendwann auch mal dann tatsächlich grinsen? Da sollte es dann, später sollten wir noch RK Bro dann auch in Action sehen. Und nachdem wir letzte Woche, Nico, ja Braun Strowman gegen Bobby Lashley gesehen haben, sollten wir in dieser Woche Drew McIntyre gegen Bobby Lashley sehen. Eins der wenigen großen Matches, würde ich fast mal noch sagen, die WWE bei Raw aktuell zu bieten hat. Das macht man aber jetzt auch so oft, bis es wirklich keiner mehr sehen möchte. Statt sich das mal noch irgendwie aufzuheben, dass man noch mal irgendwie ein Rematch machen kann, obwohl die schon relativ häufig gegeneinander gekämpft haben, lässt man sie jetzt so lang gegeneinander kämpfen, bis es man noch nicht mehr bei NXT zeigen könnte.
Ja, man hat alle Konstellationen jetzt irgendwie durch, nur das Triple Threat Match halt noch nicht, welches wir Sonntagnacht sehen werden. MVP bzw. Bobby Lashley, die haben irgendwie versucht, Braun Strowman so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen, um Drew McIntyre auszuschalten. Wollte sich ja dann auch irgendwie beim Triple Threat Match, bei Backlash mit ihm so ein bisschen zusammentun, ihn so ein bisschen auf seine Seite ziehen. Es hat auch nicht ganz funktioniert, um das vorwegzunehmen. Am Ende hat nämlich Braun Strowman beide gepowerslammt, nachdem wie hörte das noch gleich auf? Ich weiß es gar nicht mehr. Drew McIntyre hat gewonnen gegen Lashley. Ach so, DQ, ne? Braun Strowman hat sich da eingemischt, hat aber dann auch den Allmächtigen noch gepowerslammt.
Es sah es so aus, als würde er sich auf seine Seite stellen, hat ihm hochgeholfen, hielt seine Hand und als Bobby Lashley ihn umarmen wollte, da gab es dann den Running Powerslam. Das wissen wir, ne? Wie in der Sendung vor dem Pay-Per-View stark dargestellt wird, der verliert auf jeden Fall. Also
der steckt den Pin ein.
Man darf jetzt schon mal, wir wollen ja nicht zu viel verraten, ne? Wir wollen aber natürlich auch die Reds-Hörer hier belohnen, die sich den Podcast fleißig anhören wollen, sondern natürlich einen kleinen Vorteil dann im Tippspiel haben gegenüber anderen Leuten, die vielleicht sagen so, oh, da tippe ich einfach mit. Dementsprechend, man darf davon ausgehen, also mein Tipp wäre aktuell, Bobby Lashley pinnt Braun Strowman am kommenden Wochenende. Schauen wir mal, was passiert. Um das Raw Title Picture muss man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen, denn er ist zurück. Der Maharaja, Jinder Mahal. Shanti. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Da war er bei WWE Main Event und jetzt ist er bei Monday Night Raw und er hat zwei Leute mitgebracht. Ja, der eine eher so ein bisschen kleiner und breiter und der andere dafür sehr schlaksig und groß. Sehen so ein bisschen aus wie die Daltons jetzt da, wenn sie so nebeneinander stehen.
einer der beiden, ich weiß nicht, ob es Shanky oder Fear oder wie er wieder heißt, der war ja Teil eines Tag Teams, welches bei NXT aufgetreten ist. Indu Shir hießen die, glaube ich. Wäre ich cooler gefunden, wenn sie die beiden an seiner Seite platziert haben. Ich weiß nicht, wer der lange jetzt ist. Der ist wahrscheinlich irgendwo mal aufgetreten in Indien. Man hat die drei getestet beim Main Event. Hat so gut funktioniert. Es gab so viele Pops, dass sich Vinnie Mac dazu
Publikum
entschieden hat.
Publikum ist ausgerastet.
Da sind hier die Bildschirme, die sind die LED-Wände, sind umgekippt vor Freude. Mhm. Ja. Man hat dieses Trio jetzt hier bei Raw debütieren lassen und ein armer Jeff Hardy musste sich nach 3:26 gegen Jinder Mahal geschlagen geben. Das tut einem natürlich weh. Ne? Jeff Hardy fragt sich wahrscheinlich auch, warum habe ich hier den Vertrag verlängert? Warum? Warum ist die Banane krumm?
Der Arme, aber das ist ganz typisch, ne? Und das sollte auch vielleicht einem Daniel Bryan zu denken geben, ne? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Daniel Bryan, der hatte jetzt auch nicht die geilsten 2,5 Jahre oder was da, seitdem er wieder zurückgekommen ist, ne? Und ich glaube, Jeff Hardy ist so das typische Schicksal, was eben auch ein Matt Hardy, hätte der verlängert, dem ging es jetzt auch nicht anders und so weiter und so weiter. Jinder Mahal, wahrscheinlich läuft gerade mal wieder der TV-Vertrag in Indien demnächst aus, den muss man verlängern und dann muss man hier nochmal ein paar Inder tatsächlich auch auf der Karte präsentieren. Also Jinder Mahal ist zurück. Und wäre jetzt die Prognosensendung, würde ich schon fast prognostizieren, wir sehen dieses Stable in diesem Jahr noch mit einem Titel. Also sei es ein Midcard-Titel oder sei es vielleicht sogar irgendwie Tag-Team oder sowas. Ich bin nicht gespannt. RK Bro, wo wir dann hier im Tag Team sehen mit The New Day noch. Ich habe letzte Woche ja so kritisiert, dass bei SmackDown die Promos backstage so mit so Musik unterlegt waren. Hier war einfach wieder dieses Grummeln dieses Publikums, dieses permanente auch bei dem RK Bro New Day Segment einfach so laut hinterlegt, dass man die Wrestler fast gar nicht verstanden hat. Also auch da verstehe ich ja, dass man so wie eine Live-Show machen möchte, aber da ist das Publikum ja auch nicht das ganze 4-Minuten-Segment, irgendwie gibt's Feedback, sondern wenn irgendwas Cooles gesagt hat, dann jubeln sie halt, oder wenn ein Heel was sagt, dann buhen sie halt. Aber diesen konstanten Teppich, den sie da einblenden, das nervt so hart.
Schwaches Sounddesign, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann lass es doch einfach, ne? Bei so Backstage-Segmenten, da muss ich auch keinen Raunen hören.
Nee. Also man weiß doch dann auch, es ist kein Publikum da. Das ist doch dann auch völlig, okay, das machen sie ja auch so tatsächlich oft, wenn Publikum da ist, dass trotzdem die Backstage-Segmente still sind. Also, was steht's an? RK Bro und The New Day hatten es zu tun mit Elias, Jackson, Ryker, AJ Styles und Ormus. Ormus vorher, ich glaube vorher war es, hat auch so eine Tomate zerdrückt. Und wenn man dann hinguckt, sieht man, die Tomate war einfach angeschnitten, damit auch richtig so schön er die zerdrücken kann. Dann denke ich auch so, dieser Ormus, der ist wie viel? 2,60 Meter groß, der hat wahrscheinlich Hände wie ein Bagger.
Aber wenig Kraft.
Aber sehr, sehr wenig Kraft anscheinend. Hätte er es nicht auch geschafft, die Tomate so zu zerdrücken. Das ist halt wieder so alles so komplett overproduced, habe ich so das Gefühl. Ja, ne? Und wenn es nicht klappt, dann dreh es doch einfach noch ein zweites Mal. Solltest du tatsächlich irgendwie eine garstige Tomate haben oder die geht nicht so auf, dass es schön aussieht, dann dreh es halt ein zweites Mal. Die haben doch es gibt doch keine House-Shows. Die sind doch die ganze Woche theoretisch da. Die haben doch nichts zu tun. Aber mach es doch nicht so, dass es in Großaufnahme, dass man sieht, dass die Tomate achtfach oben eingeschnitten ist. Also, da frage ich mich manchmal tatsächlich, was ist bei diesen Leuten los. RK Bro setzt sich hier durch. Das zählt natürlich nicht offiziell in ihren Tag-Team-Siegrekord, aber Nico, darauf dürfte es hinauslaufen. Wir werden die beiden wahrscheinlich früher oder später in Tag-Team-Action sehen, um den Titel. Noch ist kein Raw-Tag-Team-Titel-Match für den Pay-Per-View angesetzt. Meinst
Leider
du, das
nicht.
Könnte noch draufkommen? Oder meinst du, da macht man vielleicht dann irgendwie so ein Number-One-Contender-Match noch? Oder eine Tag-Team-Battle-Royal, dass man irgendwie beim Pay-Per-View das noch verfrühstückt? Oder sagst du, eigentlich kann man es auch für Raw, eine der Raw-Aufgaben aufhalten, dass man eben für den nächsten Pay-Per-View dann dieses Titelmatch aufbaut? Fände ich besser.
Ja, gut, also sie haben hier schon gezeigt, dass Randy Orton hat gezeigt, dass mit ihm nicht zu spaßen ist, denn mit The New Day zusammen haben sie das Match gewonnen. Danach gab es trotzdem den RKO gegen Kofi Kingston und Xavier Woods. Ne? Es kann natürlich sein, dass erst eine kleine Fehde zwischen RK Bro und The New Day gestartet wird, vielleicht auch mit einem Match beim kommenden Pay-Per-View. Dann hätte ich es dann auch jetzt schon festgelegt. Ne? Ich stehe überhaupt nicht auf diese Matches, die einfach mal so Samstagnachmittag dann noch auf die Card kommen. Das finde ich irgendwie mal ein bisschen lame. Und wir haben jetzt nur noch eine Smackdown-Sendung bisher. Wie gesagt, noch kein Tag-Team-Match, Raw-Tag-Team-Match auf der Card. Insgesamt, glaube ich, 6 Matches.
Wir gucken gleich natürlich noch auf
die Card. Genau, gehen wir gleich nochmal durch.
Ein Match, was ein bisschen anders endete, als es geplant war, war Sheamus gegen Humberto Carrillo. Denn es gab eine, warum auch immer man die gemacht hat, eine Sunset Flip Powerbomb. Also von drinnen nach draußen. Und Humberto Carrillo war quasi der Ausführende, dann der Powerbomb. Und bei der Powerbomb vom Apron nach draußen landete Sheamus quasi mit seinem ganzen Gewicht so auf dem Hüftbereich von Humberto Carrillo, der auch direkt zeigte so, oh fuck, hier ist irgendwas schiefgegangen. Der konnte seine Beine nicht mehr richtig bewegen. Ne? Also das hat er direkt gemerkt. Ich weiß nicht, ob da was gebrochen ist oder ob da was auch immer da passiert ist. Hast du schon irgendwie ein gesundheitliches Update gelesen?
Also erstmal sah es finster aus und ich dachte, okay, da ist irgendwas gebrochen. Ich meine gelesen zu haben, vielleicht habe ich es auch nur geträumt, aber warum soll ich davon träumen? Ich habe es, glaube ich, gelesen.
Von Sheamus träumst du doch häufiger.
Das stimmt, aber nicht von Humberto.
Ach so.
Nee, es wäre wohl dann doch nicht so schlimm. Also er sei wohl einsatzbereit. Leichte Blessuren davon getragen.
Und da frage ich mich auch, also
muss das sein,
ne? Mit zwei Cruiserweights oder was auch immer macht das, aber Sheamus, der ja auch 2 Jahre weg war oder so, ne, weil er auch mit den Knochen irgendwie Probleme hat, warum? Bei einer Random Raw Show, warum? Also es macht halt auch einfach gar keinen Sinn. Das Match wäre genauso kacke gewesen, ob der Move jetzt klappt oder nicht. Ne? Also eine Fehde, egal gegen wen Sheamus da kämpft, die möchte man eigentlich nicht sehen. Denn wir freuen uns auf die Evolution. Nico, meinst du auch, also Eva Marie hat ja schon angekündigt, sie wird dann auch einfach hier aus ihrer reichhaltigen Erfahrung ein bisschen was erzählen. Freust du dich auch schon, da inspiriert zu werden?
Ja, total. Also ich war immer schon ein großer Eva Marie Fan. Nicht. Aber ich bin gespannt, Dennis. Ne? Ich gebe ja jedem neuen oder alten neuen Catcherin, gebe ich ja eine Chance. Ne? Also ich bin da gespannt. Besser als Lana wird sie hoffentlich sein im Ring.
Ich würde,
und was sie zu erzählen hat, das interessiert mich natürlich.
Ich würde sie tatsächlich gerne mal eher in so einem in so einer Umgebung sehen wie AEW, wo eben nicht alles geskriptet ist, weil ich glaube, sie ist nicht doof. Ich glaube, sie ist auch nicht auf den Mund gefallen. Aber diese Sachen, die WWE halt für sie schreibt oder generell für jeden schreibt, ich glaube, da ist es dann auch oft so, dass man sich dann einfach auch verhaspelt. Und ich glaube, sie ist halt nicht die geilste Schauspielerin. Aber es gab mal, weiß ich, ob ich das bei Total Divas gesehen habe oder ob es tatsächlich mal eine Dokumentation noch mal irgendwie über sie gab. Sie hat eine ganz coole Lebensgeschichte und alles. Also ich glaube, sie bei AEW könnte auch ein richtig, richtig geiler Heel sein, wenn man ihr einfach so ein bisschen auch Freiheiten gibt. Denn wir wissen eins, Freiheiten, die gibt's bei der WWE nicht. Aber sind wir mal gespannt. Ich glaube, es wird tatsächlich eine Katastrophe, aber warten wir mal ab. Shane Benjamin, Cedric Alexander vor einiger Zeit noch beim Hurt Business, dann nicht mehr beim Hurt Business und jetzt kämpfen sie gegeneinander und dann kann sich auch noch der alte Shelton gegen den jungen aufstrebenden, sag ich mal, Cedric Alexander durchsetzen. Das muss doch nicht mehr verstanden werden. Rhea Ripley gegen Asuka hast du schon angesprochen. Die hatten ein Non-Title-Singles-Match. Also auch das
völlig. Obwohl beide schon angetreten sind im Opening-Match.
Ja. Charlotte kam dann später noch raus, hat das Ganze kommentiert. Und alles ein wildes Toho-Waboho. Gab es doch ein Match mit oder zwischen Miss und Damien Priest.
John Morrison.
Andersrum. Damien Priest und John Morrison. Der Sieger wählt die Stipulation. Erst konnte sich Damien Priest durchsetzen. Und was hat er gewählt? Hell in a Cell oder hier Inferno-Match oder I Quit, Last Man Standing. Er hat sich entschieden für die wahrscheinlich brutalste Match-Stipulation, die WWE zu bieten hat. Das ist das Lumberjack-Match.
Ja, er will natürlich sicherstellen, dass ein The Miz nicht das Weite sucht. Wie wir wissen, Steel Cage Matches, die funktionieren nicht. Da gewinnt man sogar, wenn man oben rausklettert.
Da hätte ich aber noch gepoppt, hätte er das gesagt. Hätte er gesagt, also ich möchte, dass The Miz nicht entkommen kann. Also deswegen nehme ich kein Steel Cage Match, ich nehme ein Lumberjack Match.
Ja, das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Ja, ich bin auch kein großer Freund dieser Matchart. Ist immer ein bisschen unglücklich und auch ein bisschen trottelig, wenn die Leute da draußen so rumstehen. Und naja, Damien Priest, auch ein Mann, da hätte ich es gar nicht gedacht, dass man ihn jetzt, doch relativ viel Zeit im Programm bietet. Das Ganze natürlich auch ein bisschen Bad Bunny zu verdanken. Siehst du da eine Zukunft im Main Roster für Damien Priest? Ist das so einer, der vielleicht mal erstmal vielleicht so ein Sheamus besiegen kann und den mittleren Titel ergattern könnte?
Muss ich auf jeden Fall erstmal unsere Freunde von wrestling-infos.de anprangern. Vielleicht kann der Herr Moser das einmal weitergeben. Damien Priest, falsch geschrieben. Wird mit Doppel-A geschrieben, also vorne mit A, hinten mit A. Also das lief von einer professionellen Wrestling-Seite. Ich weiß nicht, wer diesen, ich nenne es mal Report hier geschrieben hat. Das war sicherlich der Christian mit zwei Einsen. Also lieber Christian, Damien Priest mit A vorne und A hinten. Ich wollte gerade mal nachgucken, deswegen habe ich es gegoogelt. Er macht auf mich einen unheimlich alten Eindruck, ne? Auch in diesem Backstage-Segment. Er sieht einfach so alt aus. Was schätzt du, wie alt ist er?
Der ist auf jeden Fall, ist gar nicht so alt. Ich tippe, er hat so eine ehrliche 36, hat er mal, sage ich jetzt mal, ne? Auf dem Buckel.
Ich hätte jetzt gesagt 38, aber er ist 38, das meinte ich. Aber okay. Das finde ich auch für einen Wrestler, wenn du siehst, wer bei AEW, Damien Priest ist ja quasi der neue Star, also in Anführungszeichen, ne, ist ein neues Gesicht mit 38 bei der WWE. Wenn du guckst ich habe mit meinem Bruder Stadium Stampede von letztem Jahr geguckt bei AEW und meinte, oh, die sind aber alle jung. Ich sag, ja, das ist nicht wie bei der WWE, wo du erstmal hier Damien Priest mit 38 ins Main Roster kommst.
Da ist die Karriere schon fast vorbei.
Ja, das ist traurig. 38, früher, ich glaube, der müssen wir jetzt mal nachgucken, Hulk Hogan, wann der geboren ist. Es ist ja nicht mehr lange her, oder andersrum gesagt, Wir könnten auch bei Macho Man nachgucken. Sieht man in der Macho Man-Dokumentation ganz gut, ne? Dass Vince McMahon dann irgendwann zum Macho Man gesagt hat, schon vor WrestleMania 9, das können wir doch mal tatsächlich nachgucken, vor WrestleMania 9, pass auf, Macho Man, du bist mir zu alt für den Ring. Du wirst jetzt Kommentator. Und das ist, warte, das interessiert mich jetzt aber hier. Rechner, so. Der Macho Man ist geboren 1952 und WrestleMania 9 war 93, ne? 1993. Er war 41, also je nachdem, wie das, okay. Sag mal, 40, 41 war der Macho Man, als Vince McMahon ihn gesagt hat, pass auf, du bist zu alt zum Wrestlen, du solltest Kommentator werden. Andererseits, Vince McMahon, 40 Jahre später, Damian Priest, 38, da holen wir ihn jetzt mal ins Main-Roster. Also,
Der weiß wahrscheinlich gar nicht, wie alt er ist.
Der denkt wahrscheinlich auch, Arthur ist immer noch 26.
Ja, sieht auch so aus.
Sieht tatsächlich auch so aus, ne?
Naja, nichtsdestotrotz, Damian Priest, freut mich natürlich, dass man so ein bisschen mal auch mal einem neuen ein bisschen Spotlight gibt, ob er jetzt jung oder alt ist, aber so ein bisschen frischen Wind und nicht nur irgendwie fallen lassen, Niederlage auf Niederlage. Klar, das ist jetzt hier nur mit The Miz und Morrison zu tun, aber ich könnte mir tatsächlich so eine Fehde um einen mittleren Titel
auch für mich jemand, der eine gute Rolle im Money in the Bank Match spielen könnte.
Ja,
zum Beispiel. Also nicht, dass er es gewinnt, aber dass er auch jeden Fall, da sehe ich ihn. Main Event Dragon Tiger gegen Bobby Lashley, haben wir schon gesagt. Das war das Ende und wer da nicht sofort losgelaufen ist und sich ein Peacock oder ein WWE Network Abo gemacht hat, dem ist auch nicht zu helfen. Also Raw und SmackDown sehr, sehr dürftig. Wir gucken auf die Card. 6 Matches stehen fest. Wir haben Damian Priest gegen The Miz in einem Lumberjack Match. Wir haben Roman Reigns gegen Cesaro in einem regulären Singles Match. Also auch da, dass wenigstens nicht angesprochen wird von Cesaro. Aber er hat ja heute Nacht noch Zeit, ne? Das muss man doch, der Babyface soll ja nicht immer komplett doof dastehen. Dementsprechend würde ich, ähnlich wie Drew McIntyre im Main Event zum Beispiel, ne? Es spielt die Musik von Braun Strowman und statt nach dem Claymore Kick Bobby Lashley zu pinnen, steht er an den Ringen und guckt Richtung Entrance und wartet auf Braun Strowman, den dann hinterrücks attackiert. Aber also Babyface immer wie Idioten dastehen zu lassen, da bin ich nicht so für. Dementsprechend finde ich es auch gut, wenn Cesaro es zumindest anspricht und sagt so, könnten wir nicht irgendeine Stipulation machen? Ich gewinne auch bei DQ oder bei Eingriff oder sowas. Also ich fände es gut, wenn er es wenigstens anspricht, als dass er mit offenen Augen hier in sein Verderben rennt und sagt, ja, das wird schon ein faires Match werden, ne, mit den ganzen Usos und so weiter und mit Seth Rollins, die mich alle nicht mögen. Aber vielleicht sehen wir ja auch ein Faceturn von Seth Rollins. Mal gucken. Also, was haben wir noch? Die Dirty Dogs gegen Rey Mysterio und Dominic Mysterio, WWE SmackDown-Titel. Wir haben den Raw Damen-Titel, Rhea Ripley im Triple Threat gegen Asuka und Charlotte Flair. Wir haben für den Damen-Titel bei SmackDown haben wir Bianca Belair gegen Bayley und wir haben ein Triple Threat um den WWE-Titel. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre gegen Braun Strowman. Da wird sicherlich noch was zukommen. Ich denke mal, 1-2 Matches, vielleicht noch was für die Pre-Show und dann geht's los. Das wird natürlich auch ein Tippspiel geben. Das wird auch wieder dann, wir haben 6 Matches, natürlich jetzt nicht viel, entweder Samstagmittag oder sonst Sonntagvormittag online gehen, je nachdem, ob da noch was zukommt. Aber wir haben 6 Matches, ich denke mal, Samstagmittag geht das Ganze online. Dann könnt ihr bis Sonntagabend eure Tipps abgeben. www.kicktipp.de/WWE. Kicktipp gibt's natürlich auch als App für Android und für Apple. Dann habt ihr das immer im Blick und könnt bis Sonntagabend eure Tipps beliebig oft ändern, abgeben und mit dabei sein. Wo wir diese Woche natürlich auch mit dabei waren, Nico, das war AEW Dynamite. Man durfte gespannt sein nach der letztwöchigen Blood and Guts-Sendung, wie es diese Woche weitergeht. Und man hat hier eine vollgepackte Card. Insgesamt 3 Titelmatches, die uns hier erwartet haben. Und direkt im Opener gab es dementsprechend auch das Titelmatch um den IWGP United States Title. John Moxley hatte es hier zu tun mit Yuji Nagata.
Der alte Mann.
Ja, der alte Mann. Auch 53 oder was?
Ja.
Irgendwie sowas in der Ecke habe ich.
Ja, ja, also schon sehr lange dabei.
53, ja. Aber gut in Form dafür, ne?
Ja. Ja, da habe ich schon weitaus schlimmere ältere Herren im Ring gesehen, die sich nicht so agil bewegen konnten wie er. Nur war es kein super tolles Match, deswegen schön, dass sie es direkt am Anfang rausgehauen haben. John Moxley konnte sich natürlich durchsetzen, am Ende wurde sich noch Respekt gezollt.
Und unser guter Freund John Moxley hat ein neues Theme, Wild Thing.
Ja, in der Tat. Ich dachte auch so, wow, warum hat er jetzt plötzlich diese neue Musik? Hat das irgendeine Bewandtnis? Hat er diese Musik eventuell in Japan genutzt. Ich war etwas stutzig. Meinst du, das wird jetzt durchgehend sein neuer Track?
So wie ich gehört habe, soll das tatsächlich jetzt so sein. Wir haben ja bereits, Tony Khan ist, warum die WWE das nicht macht, außer für CM Punk haben sie es ja zum Beispiel mal gemacht, eine Cult of Personality. Das kostet natürlich, ne? Man muss dafür bezahlen. Die Größenordnung müsste ich mal nachgucken, ob das rauszufinden ist, was das kostet dann tatsächlich. Und Gesundheit.
Das Nasenloch. Hier fängt es an zu kitzeln.
Hast du mal guckt, ob der Start noch drin ist?
Ist doch noch was drin, warte mal. Lieber Herr Gesangsverein.
Kokkes oder?
Nee, es ist tatsächlich nur der Stab von einem Stabhochsprung-Menschen. So ist es da raus.
Musik, also wir wissen, dass CM Punk hatte das zum Beispiel bei der WWE und wir wissen bei AW, Tony Khan hat das jetzt häufiger schon gemacht, ne? Für Jungle Boy, dem wurde
ein Song auch,
gekauft, ne? Orange Cassidy, jetzt hier John Moxley, also das soll wohl tatsächlich dauerhaft sein. Gesundheit.
Entschuldigung.
John Moxley setzt sich durch, toughes Match und am Ende gab es dann aber hier typischerweise, wie man das in Japan macht, die Verbeugung, also sehr viel Respekt, hat man sich hier gefreut. Und ich habe mir das Match richtig Spaß gemacht, weil es gezeigt hat, dass man anscheinend bei AEW und New Japan jetzt immer näher wieder sich kommt. Man hat hier auch gesagt, ne, Jim Ross war es, glaube ich, Yuji Nagata hat unter anderem Tanahashi trainiert, hat Okada trainiert. Also man hat auch hier schon mal so ein paar Names gedroppt. Es sieht ja aktuell nicht so danach aus, als wenn wir in ganz naher Zukunft mit einem Auftritt der großen New Japan-Ikonen hier rechnen könnten. Denn in Japan hat Corona ja nochmal richtig durchgeschlagen. Die haben allerdings auch eine Impfquote von nur 2%. Also die Japaner an sich wollen sich irgendwie nicht impfen lassen. Die hoffen immer noch drauf, glaube ich, dass es von sich weggeht und haben jetzt dementsprechend wieder einen richtig, richtig großen Ausbruch. Und auch bei New Japan sind als einige Wrestler jetzt in den letzten 2 Wochen erwischt. Also das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis man tatsächlich dann diese Zusammenarbeit, die sich hier andeutet, ausweiten kann, aber das Match hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Zweites Match des Abends, Nico, AEW World Tag Team Championship Match, die Young Bucks gegen SCU und die Stipulation war hier, die Stipulation gab es ja schon seit mehreren Monaten, würde ich fast sagen, haben dann Daniels und Kazarian gesagt, wenn wir das nächste Mal verlieren, dann werden wir kein Tag Team mehr bilden, dann war das unser letztes Tag Team Match und das heißt, Nico, hier war die Hürde für SCU relativ groß, ne? Entweder sie gewinnen den Titel von den Young Bucks oder sie können nie wieder ein Tag Team sein. Zusammen.
Ja, und es war echt ein richtig gutes Match, muss ich sagen. Der Styles Clash wurde beispielsweise gezeigt von SCU, die ja auch befreundet mit AJ Styles gewesen, ne? Das waren damals auch bei TNA, zeitgleich bei TNA, kannten sich oder kennen sich natürlich auch. Und was ich auch ganz nice fand, diese Hommage an Shawn Michaels und Ric Flair, fand ich auch super nice. Ich weiß nicht, welcher der Young Bucks es war, aber es war halt dieser Spruch, I'm sorry, I love you. Und dann gab es den super Kick, das fand ich schon sehr, sehr nice. Was krass war, war wieder dieser, war es ein Blade-Job oder ist er wirklich mit dem Kopf?
Ja. Ich hab's mir zweimal angeguckt, es sollte im Fernseher so aussehen, er kickt ihn und er kommt mit dem Kopf gegen den Ringpfosten, so heißt er. Und man sieht aber dann tatsächlich so, dass er schon die Hand so um den Ringpfosten hat und also da würde er sich auf jeden Fall gecuttet haben.
Und zwar
geblutet wie ein Schwein.
Also. Wow. Nachdem wir letzte Woche bei Blood and Guts ja schon wirklich extrem viel Blut gesehen haben, hier Christopher Daniels, einen Blade-Job abgeliefert, Heidewitzka, ja, aber kurz am Knochen gekratzt. Der hat ja gar nicht aufgehört. Das Blut, das tropfte ja wie damals gegen Dusty Rhodes, gegen Cody Rhodes. Da war ja auch irgendwie so ein Blade-Job, wo man dachte, wow, kippst du gleich um, du verlierst so viel Blut. Also das fand ich schon sehr, sehr heftig.
Hat konnte die teilweise neuen Sneaker, kaum sehen. Die neuen Sneaker der Young Bucks komplett vollgeblutet. Ja, also ist jetzt wahrscheinlich echt, eine Collectors Edition. Und das Schöne ist, da ist so viel Blut drauf. Also da kann man problemlos in 2 Wochen noch einen HIV-Test mitmachen, denn das ist so viel Blut, dass es auch gar nicht getrocknet bis dahin. Also ja, das war krass. Richtig, richtig krasse Sache. Young Bucks setzen sich durch gegen SCU und Christopher Daniels aber hier einiges. Hat aus nahezu allem ausgekickt, aber das hat's am Ende dann. BTE-Trigger war das Ende. Die Young Bucks verteidigen und
und es kam zu keinem bösen Split, ne? Die beiden Cass und Bryan Danielson haben ja vorher angekündigt, ja, wenn wir verlieren, dann war's das. Ich habe am Ende gedacht, okay, kommt es noch zum Split, turn jetzt einer Heel, aber
dem war nicht so mitgerechnet, nee.
Ja, man weiß ja nie, ne? Dem war nicht so. Die beiden gehen jetzt getrennte Wege, sind aber weiterhin Freunde. Das finde ich gut.
Auf jeden Fall. Als sie gesehen haben, was hier los war, Eddie Kingston und John Moxley auch mal die Umkleidekabine von The Elite hier backstage auseinandergenommen, Stühle wurden da geworfen, Tische wurden umgekippt und vieles mehr. Orange Cassidy gegen Pac, das sollte ja das Match sein, um den Nummer 1 Herausforderer zu bestimmen. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, ne? Kenny Omega und Orange Cassidy hatten da auch schon eine schöne Promo, wo man das Ganze aufgebaut hat. Da habe ich ja schon gesagt, ich würde mir ein Triple Threat Match wünschen und es sollte es auch am Ende werden. Der Weg dahin, den musste man spontan dann auch ein bisschen umdisponieren, denn ursprünglich war wohl geplant, dass das Match einfach mit dem 20-Minute-Time-Limit endet. Das kam aber nicht dazu, denn es gab eine sehr, sehr harte, und da habe ich auch schon bei der Durchführung habe ich schon gedacht, so, oh fuck, das muss doch nicht sein, Powerbomb von Park gegen Orange Cassidy, und die war so vertikal angesetzt, dass Orange Cassidy quasi zuerst mit dem Kopf aufschlug, dann hart mit dem Nacken, und der Kopf war in der Zwischenzeit schon wieder so hochgebounced, dass er nochmal aufschlug, und da dachte ich schon nicht so, alter Falter, Das muss doch nicht sein. Und Orange Cassidy ist ja jetzt auch nicht jemand, der diese Nackenmuskulatur hat wie einen Brock Lesnar oder eben auch wie einen Pack, ne? Und das war mir auch, erst wo ich das schon gesehen habe, war es mir viel zu stiff. Und man hat dann auch gesehen, Orange Cassidy, der war ausgenockt. Also da ging gar nichts mehr.
Ja, demnach das Ende so ein bisschen komisch. Du hast richtig gesagt, es war eigentlich anders geplant. Was war's? War's ein Double Countout?
Double Countout, ja.
Es war echt ein bisschen weird, ne?
Man hatte ein bisschen Glück, dass man hier noch die Werbepause hatte. Man ist in die Werbepause gegangen. Audrey hat dann angefangen, Orange Cassidy erstmal auszuzählen. Dann hat sie gemerkt, oh fuck, hier geht ja gar nichts mehr bei dem armen Jungen. Dann hat man so ein bisschen hin und her. Dann hat Park und dann kam der Ringarzt. Und dann hat die AEW glücklicherweise schnell reagiert. Ne? Hat dann Don Callis rausgeschickt, der Park abgelenkt hat. Kenny Omega greift ihn rückwärts an mit dem Titel. Und dann war er auch K.O. Der Schlag mit dem Gürtel, den hätte man ein bisschen stiffer dann tatsächlich doch durchziehen können.
Recht soft.
Das sah ein bisschen komisch aus. Und dann das klassische WWE-Finish, sage ich mal. Ne? Der Heel sagt, Mensch, es gibt keinen Sieger. Ich habe keine Titelverteidigung vor mir. Und dann kommt Tony Schiavone raus und sagt, naja, aber Tony Khan hat gerade festgelegt, du wirst den Titel gegen beide verteidigen müssen. Triple Threat, das erste Triple Threat, glaube ich, ne? Ja, bei AEW.
Überlegt und man hat es bisher noch nicht gemacht, ne? Von daher durchaus in Ordnung, ob es jetzt wirklich Pack und ob es Pack und Orange Cassidy, ob das jetzt wirklich die beiden sind, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ne? Da hat man so ein bisschen versäumt, einen ernstzunehmenden Number One Contender aufzubauen in letzter Zeit. Hat Hangman Adam Page verlieren lassen, letzte oder vorletzte Woche. Ein bisschen unglücklich, aber es wird sicherlich ein schönes Match. Allerdings wird da wohl keiner von einem Titelwechsel ausgehen.
Na, ich denke auch eher nicht. Die Young Bucks haben dann gesehen, was mit ihren Sachen, mit ihren Tischen und Stühlen passiert ist, und haben dann John Moxley und Eddie Kingston zu einer Superkick-Party bei Double or Nothing eingeladen. Also das wird sicherlich auch ein richtig gutes Match. Da darf man sich drauf freuen. Adam Hangman Page mit der Dark Order erfordert Brian Cage heraus für ein Match Double or Nothing bei Double or Nothing. Also auch das werden wir sehen. Und dann, Nico, war es Zeit für die Pinnacle-Siegesfeier. MJF mit der Krone. Ist er jetzt der King of AEW?
Er ist der König, der selbst ernannte. Na, die Krone sah die beschissener aus als die von King Corbin. Ich weiß nicht. Sie sah auf jeden Fall ziemlich billig aus. Ziemlich billig waren auch die Girls, die mit am Ring waren. Das wären wohl die schönsten Ladies aus der Umgebung. Fand ich jetzt nicht so. Nichtsdestotrotz eine richtig schöne Oldschool-Feier, ne, muss man sagen. Also ich mag ja sowas, dieses leicht trashige Anfang 90er Wrestling gehabe, das kam mir schon so ein bisschen, das kam ein bisschen daher.
Es, ne? Wurden es war teure so, Uhren gekauft, ja, ne? Ja, so genau. Das ganz Klassische, und MJF sagte auch, also ob die Fans sich denn ein Rematch wünschen würden, und sagte, ja, könnt ihr vergessen, Rematch gibt es nicht. Sie wiesen nochmal darauf hin, dass sie letzte Woche zum ersten Mal in der AEW-Geschichte die Nummer 1 in der im ganzen Kabel-TV waren. Wir haben letzte Woche Donnerstag aufgenommen, ne? Das heißt, wir haben gar nicht über die Ratings gesprochen. Das Rating an sich durch Cinco de Mayo, was ja ein großer Feiertag auch in den, was heißt Feiertag, aber in den USA, das ist so, der gehen viele Leute was trinken, ne? Und in den USA ist man ja schon deutlich weiter, was die Impfung angeht. Also da werden viele Leute außerhalb gewesen sein. Das heißt, man war, glaube ich, bei knapp 1,1 Millionen, hat aber tatsächlich gereicht dadurch, dass die anderen Sendungen im Schnitt 20% weniger Zuschauer hatten durch Cinco de Mayo und AEW so ein starkes Rating hatte, dass man eben hier zum ersten Mal tatsächlich die Nummer 1 im Kabel-TV waren. Das ist jetzt für die WWE nichts Neues. Raw, SmackDown läuft ja nicht im Kabel. Raw läuft im Kabel und Raw ist jede Woche, sind die 3 Stunden eigentlich immer 1, 2 und 3. Aber bei AEW war es tatsächlich was Neues und MJF hat gesagt, er ist hier, der neue Ratings-Gott. Und das kann natürlich Nico Einmann nicht auf sich sitzen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mit ihm gerechnet hatte. Ich glaube, ich habe mit ihm gerechnet, denn wir haben ja nicht mehr so viel Zeit für den Pay-Per-View. Man musste natürlich was aufbauen und man hörte dann schon ein Brummen. Es kam hier ein Auto, ein Gefährt, ein gepimptes Golfkart quasi, kam hier gefahren und da waren ja zumindestens schon mal 3 Mitglieder von Inner Circle. Wir hatten Sammy Guevara, wir hatten Chris Jericho und wir hatten, wen hatten wir noch dabei? Einer von den von Proud and Powerful war ja krank.
Ja, der andere war dabei. War es Ortiz, Santana? Einer der beiden auf jeden Fall, ne? Ortiz übrigens, glaube ich, ne? Jericho hat man vorher auch schon gesehen, ne? Er ist
ja,
leider
das war ein
einmal so kurz hoch. Man hat ihn schon erkannt, es war Überraschung, wurde etwas genommen. Chris Jericho aber auch, ich weiß nicht, ob er wirklich verletzt ist, aber ob er sich was getan hat, aber sein linker Arm, der war ja, war er gegipst oder zumindest war er
bandagiert. In einer
Schiene. Hm? Bandagiert, wie auch immer, ne? Also da weiß man nicht, ob er sich da wirklich ein bisschen was gezerrt hat bei seinem Bump, den er eingesteckt hat.
Auf jeden Fall war es gut, dass wenn er schon nach einer Woche wieder da ist, dass er hier irgendwie, ja, also wenn jetzt auf einmal, wie das frisch gepellte Ei hier aufgetaucht wäre, das wäre ein bisschen komisch nach so einem Bump, das fand ich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich was hat, aber worauf es hinauslief, es war so ein bisschen so ein Bubbly Bash, erinnert natürlich an die guten alten Zeiten, den Beer Bash und den Milk Bash von Stone Cold beziehungsweise Kurt Angle. Ich hoffe, dass es hier, also man hat zumindest hinten die Werbung drauf, ne, von The Bubbly. Dafür hat es allerdings ein bisschen wenig geschäumt, also wahrscheinlich war es doch nur Wasser. aber ich hoffe, da haben sie wenigstens mal vorher noch reingepinkelt oder vielleicht waren es auch aus so einem Corona-Testzentrum, vielleicht waren es die ganzen Speichelproben, die in so einem großen Tank abgefüllt wurden. Also ganz viele Nasenabstriche, die hier dann auf die Leute gespritzt wurden.
Deswegen sind die auch so ausgerutscht, The Pinnacle, ne?
Ja.
Ich wusste, ist es vollkommen klar, ne? Dieses Overselling des Ausrutschens, ja, ne, ist immer toll. Wie fandst du die Idee an sich, dass man jetzt hier so eine alte WWE-Geschichte hat aufleben lassen? Du hast angesprochen, ja, Stone Cold Austin mit seinem Bier, Kurt Angle mit der Milch, man kennt es ja schon. Findest du das cool oder ist das eher so, dass man sagt, okay, das ist echt jetzt gefaked? Das ist echt
also auch dadurch, dass man jetzt hier mit so einem kleinen Wagen gefahren ist. Das hat natürlich immer dann so ein bisschen und Stone Cold Steve Austin damals mit der Eismaschine und einmal mit dem Biertruck oder was, ne? Also, ja, das war natürlich, oder auch Kurt Angle, in dieser kleinen Halle mit diesem riesen Ding wird er reingefahren. Das sieht natürlich direkt imposanter auf. Also, wenn man das jetzt im direkten Vergleich sieht, dann macht das natürlich so einen Eindruck so, oh, AEW ist tatsächlich so wie TNA damals, ne? So die kleine Billig-Variante davon. Also, ich hätte mir fast gewünscht, dass man das hier irgendwie anders macht. Also, wenn man das macht, dann muss es imposant sein, ne?
Dann muss es knallen. Also, ich fand's irgendwie geil, klar. Ich meine, da passiert wenigstens mal irgendwas, auch wenn wir das vor, weiß nicht, 20 Jahren schon mal gesehen haben. Man hätte es ein bisschen geiler machen können, aber es war ganz nice, ne? Sie wurden, The Pinnacle wurde natürlich beschossen mit dem Bubbly und haben es auch schön übergesellt, wie ich gerade sagte. Was aber jetzt, was viel wichtiger ist, Dennis, es wird eventuell, wird es ein Match geben bei Double or Nothing und das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass man sowas nochmal machen möchte. Stadium Stampede Match, du hast es mit deinem Bruder vor kurzem noch geschaut aus dem letzten Jahr. Kommt mir schon vor wie Ewigkeiten. Ich hätte gedacht, das wäre noch länger her gewesen, aber es ist tatsächlich erst ein Jahr.
Letztes Jahr bei Double or Nothing. Mir ist gerade noch eine Idee eingefallen, wie man es hätte besser machen können. Und zwar, was ich cool gefunden hätte, jetzt waren sie leider ja nur zu dritt in dem, wo war eigentlich Swagger bei dem Segment? Man weiß es nicht.
Nee, Swagger saß ja auch.
Das war auch mit dabei, da waren wir doch genug. Was ich mir gewünscht hätte, dass man quasi irgendwie, es hätte ja auch während dieses Segments sein können, dass irgendwelche, so wie diese Kabelträger, irgendwie so einen Schlauch schon mal rund um den Ring legen und MJF so leicht irritiert ist, aber das so ein bisschen Nose hält und das dann damit endet quasi, dass der Inner Circle wie ein geschlossener Kreis um den Ring steht. Jeder hat so seinen Wasseranschluss und sie spritzen quasi mit 4 Schläuchen von 4 Seiten Das wäre halt nochmal so ein Upgrade gewesen. Ne? Das hätte ich tatsächlich noch geiler gefunden. Aber naja, Double or Nothing, da haben wir Stadium Stampede zum zweiten Mal. Du hast richtig gesagt, ich habe es mir am Wochenende nochmal angeguckt. Wenn man es dann das zweite Mal guckt, was natürlich massiv auffällt, dass natürlich getaped ist. Ne? Also dadurch, dass so viele Leute da parallel unterwegs sind. Und mein Bruder meinte auch zwischendurch so, ja, was passiert jetzt gerade mit den anderen? Also es war zum Beispiel diese Matt Hardy-Szene, geht halt zum Beispiel unendlich lang gefühlt. Ne? Also der catcht da halt irgendwie 10 Minuten und man denkt so, ja, was machen gerade die anderen 8 Leute? Also dass da gerade nichts passiert, ist ja sehr ungewöhnlich. Und so ein
aufgezeichnetes, ja? Es gibt eine Stipulation, das müssen wir natürlich noch sagen. Ja. Ne? Die MJF hat gesagt, okay, Saints and Beat, unter einer Bedingung, sollte der Inner Circle verlieren, dann muss sich die Gruppierung auflösen. Das Ganze bringt natürlich noch ein bisschen Spannung rein. Ich habe wie immer hohe Erwartungen. Es wird schwer, dieses Stadium Stampede Match aus dem letzten Jahr zu übertreffen. Also ich hoffe,
ich glaube, man hat sie aber tatsächlich,
planen da schon lange dran und haben sich ein paar Spots schon ausgedacht.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube einfach, wenn man es jetzt jedes Jahr macht, glaube ich, wird es schwierig. Aber ich glaube, du hast in diesem Stadion und auch mit den Sachen, das waren ja, Stadium Stampede war ja auch viele, viele Anspielungen, die, also ne, hier Adam Page, der getrunken hat und so weiter in der Bar und so weiter. Also viele Anspielungen, die man dann in diesem Match zusammengefasst hat. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt andere Teilnehmer sind und in dem Jahr auch wieder viel passiert ist, kannst du wieder viele andere kleine Easter Eggs quasi Jericho einbauen.
Jericho und MJF bitte noch mal singen in so einem Segment.
Ja, irgendwie sowas. Ne? Also ich weiß jetzt auch eben nicht, was, ich war leider in dem Stadion noch nicht, weiß jetzt nicht, was das noch hergibt. Ne? Was man da, vielleicht hat man da tatsächlich irgendwie so einen kleinen, oder baut's auf, so einen kleinen Karaoke-Raum, warum immer auch der da sein sollte oder sowas. Ne? Also ich glaube, da wird man einiges machen können. Ob man es jetzt jedes Jahr machen sollte, weiß ich nicht. Dann ist es so ein bisschen die Gefahr wie bei der WWE, weißt du, jedes Jahr ist im Oktober Hell in a Cell und du musst dir irgendwelche Hell in a Cell-Matches aus der Nudel lutschen. Ja. Dementsprechend
bin ich mal gespannt. Diesmal passt es halt nochmal, weil es gerade, es sind zwei Gruppierungen, die sehr, sehr verfeindet sind. Wir hatten das brutale Blood and Guts-Match letzte Woche und jetzt ein Stadium Stampede-Match. Ja, also ich freue mich drauf.
Aber Ende für mich, des Monats.
Ja, ne, aber 30.
Mai. 30. Mai, für mich sehr überraschend, weil wir natürlich alle davon ausgegangen sind, wir sehen das Singles-Match MJF gegen Chris Jericho. Wenn man das jetzt nochmal irgendwie strecken möchte, bis zum nächsten Pay-Per-View, das wäre ja Anfang September dann tatsächlich erst. Ne? Ich bin gespannt, wie man das macht. Weil letztendlich, wenn hier MJFs Team The Pinnacle verliert, dann steht es ja 1-1. Also eigentlich musst du dann, ne, also die hätten dann allen Grund dazu zu sagen, also jetzt wollen wir aber auch noch ein Rubber-Match oder was auch immer. Also mal gucken, was da passiert. Was hatten wir noch? War das? Achso, wir hatten noch Thunder Rosa hat sich durchsetzen können. Da schaut's ja aktuell so aus, dass sie tatsächlich die neue Nummer 1 Herausforderin dann auf die Siegerin von Britt Baker und Hikaru Shida wird. Wir haben Matches angekündigt für nächste Woche: Serena Deep gegen Red Velvet um den NWA Women's Titel, die Young Bucks gegen die Varsity Blondes. Christian Cage gegen Matt Sydal und Anthony Ogogo gegen Austin Gunn, denn da gab es auch noch eine, ja, sehr gute Promo, ne, von Cody Rhodes. Der hat hier so ein bisschen seine amerikanischen Wurzeln herbeigeschworen, die auch seines Vaters, des American Dream, so möchte er dann auch für dieses Match angekündigt werden, wenn es also heißt USA gegen United Kingdom, Cody Rhodes, the American Dream gegen Anthony Ogogo bei Double or Nothing.
Wird er die Musik seines Vaters nutzen dürfen als Entrance-Musik? Wäre geil, ne?
Ich weiß es gar nicht.
Gucken, was auch nicht, wie da die Rechte sind. Es bleibt abzuwarten. Es gab ein kleines Segment mit Christian Cage noch, der wird es mit Matt Sydal zu tun bekommen. Die beiden, oder zumindest Christian, wird bei der Battle Royale bei Double Nothing anwesend sein, hat vor, diese zu gewinnen.
Ist, glaube ich, auch einer der Favoriten. Kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen. Ne? Main Event Zeit. Wir hatten das TNT-Titelmatch. Darby Allin wollte seinen Titel verteidigen gegen Miro. Und Miro hat ja letzte Woche schon gesagt, okay, also wenn du hier, nachdem du da die Treppe runtergeschmissen wurdest, nicht antreten kannst, dann gewinne ich so den Titel. Aber das lässt einen Darby Allin natürlich nicht mit sich machen. Der hat hier nochmal ordentlich kassiert. Ich bin tatsächlich aber davon ausgegangen, dass das Match relativ kurz wird. Es ging dann aber 11,5 Minuten und es sah am Anfang aber so aus, als wenn es relativ kurz wird. Darby Allin kickt aber aus, dann hat man es noch ein bisschen gezogen. Darby Allin sah auch zwischenzeitlich so aus, habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich denke so, oh fuck, verteidigt er jetzt tatsächlich hier den Titel? Würde ich AEW zutrauen, weil keiner damit rechnet. Aber letztendlich kam es, wie es kommen musste, Referee Stoppage, nachdem Darby Allin im Game Over das Bewusstsein verlor und damit neuer TNT-Champion Miro.
Miro, ja, er hat sich durchsetzen können, das doch, es fing ein bisschen lahm an, muss ich sagen, als er damals bei AEW auftauchte.
Der alte Rusev, ne?
Der alte Rusev, ne? Und es fing ein bisschen lahmarschig an. Es wurde dann ziemlich cool mit der Fehde gegen die Best Friends. Und er hat ja angekündigt, nachdem er Kip Sabian da vernichtet hat, Backstage letzte Woche oder vorletzte Woche, er hat gesagt, er geht jetzt auf Titeljagd. Und er hat es sofort in die Tat umgesetzt, unser neuer TNT-Champ, Miro. Am Ende, kleiner Staredown noch mit dem Murderhawk-Monster, wie heißt er denn noch gleich?
Lance Archer.
Lance Archer, ja, wahrscheinlich eines der nächsten Matches, welches wir sehen werden. Vielleicht auch auf
beim Pay-Per-View.
Ja. Mhm.
Schauen wir auch da noch mal eben kurz auf die Card, die schon feststeht. Kenny Omega gegen Orange Cassidy gegen Park Three-Way um den AEW-Titel. Hikaru Shida gegen Britt Baker um den Damentitel, Cody Rhodes gegen Anthony Ogogo, ein Singles-Match, gucken, ob da noch eine Stipulation zukommt. Christian Cage und Matt Sydal, aktuell die ersten beiden Gemeldeten für die Casino Battle Royale für einen zukünftigen AEW World Title Match und Hangman Adam Page gegen Brian Cage. Vielleicht wird da ja noch der FTW Titel vielleicht aufs Spiel gesetzt. Mal gucken, was noch passiert. Nico, heute Abend, da weiß ich schon, was passiert, denn wir werden heute Abend das wahrscheinlich beste Bier der Welt, werden wir abfüllen in Flaschen. Die Rede ist natürlich von nichts Geringerem als von unserem Better Than Elvis Bier. Und unser guter Freund Stefan Otterpohl, der ist schon ganz aufgeregt. Der war vorgestern, war er schon so aufgeregt, dass er schon einen halben Kasten Bier getrunken hat.
Ja, und zum Glück war gestern ein Feiertag, ne? Er konnte sich erholen und auch heute hat er frei. Das spielt uns nämlich schon mal in die Karten, Dennis. Denn wer Stefan Otterpohl kennt, er ist ein Mann, der gerne kurzfristig absagt, wobei das in letzter Zeit schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Also ich freue mich, heute Abend treffen wir uns bei Stefan und füllen unser Bier ab. Das wird eine ganz große Veranstaltung.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Das kommt jetzt, aber wir werden es noch nicht, vielleicht werden wir mal einen kleinen Schuck schon mal probieren. Das wird wahrscheinlich aber noch nicht so geil schmecken, denn jetzt kommt ja noch die sogenannte Flaschengärung. Das heißt, das Bier kommt in die Flasche und dann wird ein bisschen Zucker in Form von so ein bisschen Honigwasser zugegeben. Nur so ein kleines Mühe, damit die Hefe in dem Bier, dass die jetzt nochmal die Chance hat, nochmal zu arbeiten. Wenn die Hefe arbeitet, bedeutet das, sie frisst den Zucker auf, wandelt ihn um zu Alkohol und zu Kohlensäure. Das heißt, das macht man, um einfach auch die Kohlensäure jetzt nochmal ordentlich in die Flasche zu kriegen und dann wird das Bier nochmal 2 Wochen stehen. Der Opa ist ja auch nochmal jetzt eine Woche in Dänemark im Urlaub. Das heißt, so Ende Mai, Anfang Juni werden wir dann tatsächlich mal das fertige Bier probieren und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt.
Ich bin absolut gespannt. Es wird fantastisch werden, ne?
Ja.
Ja, ich krieg sofort Durst wieder. Ich weiß, es ist noch relativ früh. Aber ja, es ist halt so. Ne? Wenn man selber Bier braut, da will man es eigentlich am liebsten sofort trinken. Wir müssen dann noch ein bisschen durchhalten. Aber es wird geil.
Ganz sicher. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf, das wäre gelogen, ich werde mir den Pay-Per-View auf jeden Fall anschauen. Natürlich nicht live, sondern irgendwie Montagvormittag werde ich reinschauen. Ich erwarte nicht viel, werde vielleicht aber sogar auch noch enttäuscht. Also warten wir da mal ab. An dieser Stelle nochmal gerne der Hinweis. Nächste Woche Freitag findet hier unser Störtebeker live statt. Das heißt, ihr habt noch Zeit bis, naja, offiziell ist immer irgendwie der Sonntag, also übermorgen, der 16. immer so, letzter Bestellschluss. Aber die Jungs von Störtebeker versenden eigentlich sehr, sehr schnell. Also wenn ihr die Folge jetzt erst Montag, Dienstag, 17., 18. hört, wenn ihr das Paket bestellt, dann sollte das bis Freitag auf jeden Fall auch noch da sein. Wenn es noch nicht ausverkauft ist, also Störtebeker live Freitag, 21.05. 20.15 Uhr geht's los. Zusammen mit meinem Kollegen Jens aus Stralsund werde ich das Ganze dann in Stralsund live moderieren. Und es gibt mal wieder eine Premiere. Und zwar ist es das Publikumssiegerbier der Hobbybraumeisterschaft. Ein Coconut Naipa, also ein sehr fruchtiges Bier. Da freue ich mich drauf. Da war ich vor fünf Wochen schon her, war ich mit dabei, als wir das in Berlin bei unserem Freund von Berlo eingebraut haben. Die geröstete Kokosnuss habe ich vorher auch noch mal ein bisschen abgeschmeckt. Sehr lecker auf jeden Fall, was sie da besorgt haben und was der Azubi dann alles rösten musste. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Also bestellt euer Paket. 14,95 kostet das. Also das sollte im Budget eines jeden Reds-Hörers hier noch drin sein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag. Wir hören uns aber wahrscheinlich schon auf jeden Fall vorher noch mal zur neuen Ausgabe von Reds. In diesem Sinne sind wir durch und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Ich freue mich natürlich auf den kommenden Pay-Per-View WrestleMania Backlash. Denn eins, das steht fest, Dennis, die Pay-Per-Views, die sind auf jeden Fall besser als die Weekly-Shows. Von daher, ich habe hohe Erwartungen. Wir quatschen darüber nächste Woche, erzählen, wie das Abfüllen der Biere heute Abend funktioniert hat und plaudern über das ein oder andere Thema, was uns noch so hier irgendwie begegnen wird. Ne? Vielleicht ist die Ausgangssperre ist aufgehoben worden, glaube ich, Dennis. Ne? Ist es so hier in Hamburg? Ja, wieder große Party seit heute.
Mittwoch, ja.
Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Also, in diesem Sinne, liebes Reds Universe, lasst es derbst krachen. Bam.